Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht aus China mit dem Titel
Die Würde von Dafa. Der Lehrer sagte in einem seiner Seminare, die er außerhalb Chinas abhielt, Dafa hat seine Würde und nicht jeder kann das Fa erhalten. Die Worte des Lehrers waren für mich immer Richtlinie und veranlassten mich, jede meiner Handlungen und Worte aus Sicht des Fa zu reflektieren. Nachdem ich meine eigenen Probleme identifiziert und meine Eigensinne losgelassen hatte, glich sich mein Denken stärker an die Dafa-Prinzipien an. Darin zeigt sich in der Tat ein konkretes Verständnis dessen, was dem Zustand eines gewöhnlichen Menschen entspricht, was wahre Güte ist, sowie ein klares Verständnis des Zusammenhangs von Fa-Berichtigung und persönlicher Kultivierung. Wegen der Verfolgung war ich lange obdachlos und lebte von der finanziellen Unterstützung von Freunden. Während der Ferien zum Tag der Arbeit, Anfang Mai, besuchte ich mit meiner Frau einen Verwandten, um ihn über die Fakten von Falun Dafa aufzuklären und um für einige Zeit eine Bleibe zu finden. Es war leider so, dass der Sohn des Verwandten uns mehrere tausend Yuan, umgerechnet einige hundert Euro, stahl. Meine Frau schlug vor, wir sollten nach innen schauen und sagte, dass der Vorfall wahrscheinlich passiert war, damit wir unsere Anschauungen und Eigensinne beseitigten oder um uns auf etwas aufmerksam zu machen, was wir falsch gemacht hatten. Der Verwandte und seine Familie waren sehr ärgerlich und schimpften die ganze Zeit auf den Sohn. Meine Frau versuchte, den Verwandten zu besänftigen. »Lass es einfach sein, es macht nichts, nimm es nicht ernst.« Ich hatte das Gefühl, dass ihre Worte ihnen irgendwie erlaubten, all ihre Verantwortung abzuschieben. Ich dachte, ist es leichter für Dafa-Praktizierende, Geld zu verdienen? Oder ist es weniger falsch, Geld von Praktizierenden zu stehlen? Ist es nicht genauso, als ob man die bösartigen Mächte ermutigt? Natürlich sollten wir nach innen schauen und unsere Mängel suchen. Doch auch das nach innen schauen geht nicht ohne Prinzipien. Außerdem ist es keine Entschuldigung für uns, verschiedene bösartige Elemente nachsichtig zu behandeln. Unsere Freunde haben uns finanziell unterstützt, damit wir die Fakten über Falun Dafa verbreiten konnten und wir waren mit uns selbst immer streng. Warum sollten wir bei dieser Art von Problemen denken, dass es unser eigener Fehler war? War es nicht so, dass das Böse unsere Gutherzigkeit missbrauchte und die Lücken in unserem Denken ausnutzte? So teilte ich dem Verwandten sofort meine andere Ansicht mit. Das Kind muss die Verantwortung für das Stehlen des Geldes übernehmen. Mehrere tausend Yuan zu stehlen, ist ein krimineller Akt. Wir können ein solches Verhalten nicht dulden. Wir sind so freundlich zu ihm und dann nimmt er uns unser gesamtes Geld. Das war wirklich die Handlungsweise eines heruntergekommenen Wesens. Er muss die volle Verantwortung dafür übernehmen. Andererseits hoffen wir, dass ihr als Eltern nicht irgendwelche seelischen Belastungen tragen müsst. Wir möchten, dass ihr ein gesundes Leben führt. Als der Verwandte meine Einstellung sah und die Entschlossenheit in meinen sanften Worten spürte, drohte er sofort unter Ausnutzung seiner menschlichen List. Wir befürchten, dass das Kind noch zu jung ist, um die Situation zu verstehen. Wenn ihr die Polizei ruft, könnte es euch dort verraten, was eure Sicherheit gefährden würde. Meine Frau hatte damals tatsächlich solche Bedenken und schloss sich dieser Meinung an. Ich jedoch sah, dass seine offensichtliche Besorgnis um unsere Sicherheit nichts anderes war als eine offene Drohung. Ich wusste, dass die Gedanken des Verwandten überhaupt nicht aufrichtig waren. Hätte ich ihren Standpunkt akzeptiert, hätte ich ihnen damit geschadet. Sie nutzten lediglich unsere Güte aus, sowie unsere Angst, bei der Polizei angezeigt und verhaftet zu werden. Deshalb sagte ich entschlossen, ich hoffe, dass der Junge zurückkommt. Wenn er innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht wieder hier ist, werde ich es wagen, seinen Diebstahl bei der Polizei zu melden, auch wenn er es nicht erwartet. Am nächsten Tag erklärte mein Verwandter, dass er uns das Geld zurückgeben werde, Wenn er es nicht täte, dann könne er sich für den Rest seines Lebens unter seinen Freunden und Verwandten nicht mehr blicken lassen. Ich war froh, dass er die Prinzipien klar sehen konnte und nahm das Geld ruhig an, das er mir anstelle seines Sohnes gab. Als wir uns über unsere Kultivierungserfahrungen austauschten, berichtete eine Praktizierende, dass ihr Mann sie immer bei der Kultivierung gestört habe, und zwar durch Bedrohung, Schläge und Beschimpfung. Nun würde er sie zur Scheidung zwingen. Ich fragte sie: Da du es schaffst, ohne Groll und Hass zu sein, da du auf jeglichen Familienbesitz verzichten kannst und dein fester Glaube an Dafa trotz dieser Störungen nicht im geringsten ins Wanken geraten ist, wovor hast du dann eigentlich Angst? Du bist eine Dafa-Jüngerin und hast deine Würde. Soll ein Dafa-Jünger, der so gütig ist, etwa nichts besitzen? Auf der Straße schlafen und um Almosen betteln? Ist das nicht eine Duldung der bösartigen Kräfte, die hinter deinem Mann stehen? Tatsache ist, dass viele Menschen entartet sind. Je gütiger du zu ihnen bist, umso mehr nutzen sie dies aus und verfolgen dich. Nachdem du dein eigenes Denken gereinigt hast, kannst du offen und würdig zu ihm sagen: Wenn du dich nur deshalb scheiden lassen willst, weil ich mich nach Falun Dafa kultiviere, dann ist es deine Entscheidung. Doch ich habe Anspruch auf meinen Anteil des gesamten Besitzes in dieser Familie. Dabei kannst du aufrichtige Gedanken aussenden, um die bösartigen Elemente hinter ihm auszulöschen. Versuche es einfach. Am nächsten Tag berichtete die Praktizierende, dass sie es so zu ihrem Mann ganz offen und würdevoll gesagt habe, nachdem sie sich selbst beruhigt hatte. Ihr Mann sei verblüfft und schockiert gewesen und habe gesagt: Ich dachte, ihr Praktizierenden hängt nicht an Geld und Besitz. Sie habe geantwortet: Natürlich sind wir weder auf Geld noch auf Besitz aus. Du aber nutzt das aus, um eine Dafa-Jüngerin zu verfolgen. Wir haben keine Angst davor, kein Geld und kein Eigentum zu haben, doch mir steht ein Teil von allem in dieser Familie zu. Seitdem hat sich ihr Mann gemäßigt und ist nicht mehr so unvernünftig wie zuvor. Mein Onkel und meine Tante waren früher beide Praktizierende. Angesichts des enormen Drucks nach dem 20. Juli ließen sie sich von den bösartigen Drohungen einschüchtern und versuchten stets ihre Angst mit Aussagen wie: Der Arm ist nun mal nicht stärker als der Oberschenkel. Oder: So ist die Diktatur des Proletariats eben, zu verbergen. Innerlich hielten sie Dafa für gut und praktizierten hinter den Kulissen weiter, doch sie versuchten ihre Angst mit Verhaltensweisen zu kaschieren, die angeblich dem Zustand der gewöhnlichen Menschen entsprachen. Zum Beispiel gingen sie mit anderen Tai Chi lernen oder gingen tanzen, während sie die Gerüchte und sogar Angriffe anderer Menschen auf Dafa ignorierten, als ginge es sie nichts an, als gehörten sie gar nicht zu Dafa. Was ich tat, um Dafa zu bestätigen, betrachteten sie als politisches Engagement oder Kampf gegen andere und wollten keinen Kontakt mehr zu mir haben. Eines Tages, als ich ihnen die neuen Schriften des Meisters brachte, hielt mir mein Onkel eine Standpauke und forderte mich auf, nicht mehr zu kommen. Ich wies die beiden daraufhin sofort streng zurecht. Ihr habt so viel Gutes durch Dafa erhalten und wisst ganz genau, dass Dafa das Aufrichtigste ist und dass die Regierung unter Jiang Gerüchte verbreitet. Doch ihr behandelt das Dafa mit schmutziger menschlicher Gesinnung. Habt ihr noch ein Gewissen? Seid ihr es noch wert, Dafa-Schüler zu sein? Das Dafa, das bei euch körperlich und geistig eine gewaltige Veränderung bewirkt hat, wird vom Bösen so misshandelt. Doch ihr bleibt ungerührt, traut euch nicht, ein Wort für das Dafa zu sagen und habt sogar Angst, wenn ich als euer Verwandter zu euch nach Hause komme. Seid ihr es da noch wert, Menschen zu sein? Ich selbst praktiziere das Dafa offen und aufrichtig, ohne auch nur einen Hauch von Ausflüchten oder Angst, und habe damit den Respekt meiner Kollegen, Vorgesetzten und der Polizei gegenüber dem Dafa und den Dafa-Schülern gewonnen. Das Bild, das ich vermittle, ist das eines Dafa-Schülers, der aufrichtig und offen lebt. Auch wenn ich derzeit aufgrund der Verfolgung im Exil lebe, führe ich ein Leben in Würde, Aufrichtigkeit und Unbeschwertheit. Und ihr? Ihr lebt weder wie Menschen noch wie Gespenste. Ihr lebt in einer verdorbenen und finsteren Geisteshaltung. Ist das noch der normale Zustand eines Menschen? Ist das noch normales menschliches Verhalten? Meine strengen Worte erschütterten sie, und sofort erkannten sie ihre unaufrichtige Haltung gegenüber Dafa. Es gab eine Dafa-Jüngerin, die ihr Zuhause verlassen hatte, um Dafa besser zu bestätigen. Sie ging zu einem Treffen mit einem Freund in der Hoffnung, sie könne ihn über die Fakten der Verfolgung von Falun Dafa aufklären. Unerwartet machten ihre Eltern, ihr Mann und ihr guter Freund sowie ihr Vorgesetzter am Arbeitsplatz mit der lokalen Polizei gemeinsame Sache und die Dafa-Jüngerin wurde zur Gehirnwäsche gebracht. Die Praktizierende erlangte das Verständnis, dass das Böse versucht hatte, ihre Güte auszunutzen und ihre Verbundenheit mit ihren Freunden missbraucht hatte, um sie, eine Dafa-Jüngerin, zu verfolgen. Sie ließ sich nicht von ihren Gefühlen und den heuchlerischen Worten des Freundes und der Verwandten hinreißen, die vorgaben, dass sie dies zu ihrem eigenen Besten getan hätten. Als Dafa-Jüngerin bestätigte sie Dafa unter dem Einsatz ihres Lebens und tat dies mit einem aufrichtigen, furchtlosen Glauben. Gleichzeitig stellte sie mit ihren aufrichtigen Gedanken und mit Güte deren böses Verhalten bloß. Indem sie die Störungen und die boshaften Elemente in anderen Dimensionen, die sie kontrollierten, auslöschte, half sie ihnen, bald darauf ihr Fehlverhalten zu erkennen, und das führte wiederum zu ihrer sofortigen Freilassung. Ihre Eltern, ihr Mann und ihr Freund sowie ihr Vorgesetzter fingen dann an, sie wieder freundlich zu behandeln. Durch diesen Vorfall befreite sie nicht nur sich selbst, sondern errettete noch viele Lebewesen, die in diese Angelegenheit verwickelt waren. Ein anderer Praktizierender fuhr nach Peking, um dort Dafa zu bestätigen. Er konnte keine Unterkunft finden, da alle Hotels einen Personalausweis verlangten und seine Sicherheit ein Thema war. Als er nach einer Unterkunft suchte, rang er mit einer Frage. Bedeutet das, dass ich mehr Not leiden muss? Oder bedeutet es, dass ich einen bestimmten Eigensinn aufgeben muss? Er dachte einige Zeit darüber nach, konnte jedoch keine Lösung finden. Später dachte er, ich bin nach Peking gekommen, um Dafa zu bestätigen. Das ist eine sehr heilige und aufrichtige Tat in diesem Universum. So sollte alles bestens und ganz aufrichtig sein. Wie kann es dann erlaubt sein, dass ich keinen Ort zum Schlafen finde? Gleich nach diesem Gedanken fand er ein großes Hotel, in dem man nicht nach dem Personalausweis fragte. Der reinste und beste Seelenzustand eines Dafa-Jüngers kann sogar Diamanten zum Schmelzen bringen. Wenn wir weder Not noch Störungen suchen und auch nicht Schmutz als Schönheit betrachten, dann wird sich die Würde von Dafa durch uns zeigen. Dann denkst du nämlich nicht, dass sie dir Tugend geben, wenn sie dich schlagen, sondern du denkst, dass sie Dafa verfolgen. Dann denkst du nicht, dass sie dir Dirr geben, wenn sie dein Geld oder dein Eigentum wegnehmen, sondern du denkst, dass sie absichtlich Dafa und Dafa-Jüngern Schaden zufügen. Wenn sie dich ins Gefängnis stecken, dann wirst du es als Verfolgung ansehen, die einzig und allein auf Dafa gerichtet ist und es nicht als Teil deiner Kultivierung betrachten. In allem muss man jedes Sichtbarwerden des Bösen aus der Perspektive der Fahrberichtigung betrachten. Man darf ihnen überhaupt keine Chance geben, die unaufrichtigen Gedanken auszunutzen, und darf sich nie irgendeiner Verfolgung des Bösen unterwerfen. Im April des vergangenen Jahres wurde ich getäuscht und in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich verhört wurde, als sie mich verhörten. Im Gegenteil, entfaltete ich vollkommen und bereitwillig die reinste Güte eines Dafa-Jüngers gegenüber jedem dort. Darüber hinaus war sich mein Hauptbewusstsein sehr klar darüber, dass ich alles berichtigen sollte, was in der Umgebung nicht aufrichtig war. Sie fragten mich, ob ich in die Haftanstalt gekommen wäre, um meine Ebene zu erhöhen. Sie erzählten mir, dass alle Praktizierenden, die hierhin kämen, es als eine gute Umgebung zur Erhöhung ihrer Kultivierungsebene betrachten würden. Ich antwortete ihnen direkt, Nein, das hier ist überhaupt kein Ort für jemanden, der so einen guten Charakter hat wie ich. Ich wurde getäuscht und hierher entführt. Es handelt sich um eine unvernünftige Verfolgung gegen mich. Das kann auf keinen Fall als guter Ort für einen Darfhünger zur Erhöhung seiner Kultivierungsebene betrachtet werden. Ich hoffe, dass Sie mich so schnell wie möglich wieder freilassen. Sie fragten mich nach meinem familiären Hintergrund und ich zählte ihnen alle akademischen Titel meiner Familienmitglieder auf. Professoren, Doktoren, Schulleiter und dergleichen, um ihnen zu zeigen, was für Menschen Falun Dafa praktizieren. Viele von uns sind die Elite der menschlichen Gesellschaft und suchen nicht nach seelischer Unterstützung. Bei allem, was sie sagten, schaffte ich es, das Gespräch darauf zu bringen, wie man ein würdiger Mensch ist. Mit jedem Satz, den sie sagten, führte ich sie auf den richtigen Weg des Menschseins zurück und lenkte sie mit meinem starken, aufrichtigen Glauben und ganz bewusst, sodass sie schließlich alle ziemlich bewegt waren, mir mit Respekt in den Augen begegneten und nicht den geringsten Gedanken mehr daran hatten, mich zu verfolgen. In meiner Gefängniszelle warf ich den Gefangenen nicht vor, dass sie miteinander kämpften. Stattdessen redete ich vernünftig mit ihnen. Wenn man auf böse Taten Böses folgen lässt, dann können die Menschen nur Böses lernen. Denn du gibst das Böse, das du von anderen erlitten hast, an jemanden anderen weiter. Doch wenn du gütig auf Böses reagierst, dann lernen die Menschen Güte von dir und sehen einer prächtigen Zukunft entgegen. Wenn die Polizei so tut, als ob sie nett zu dir ist, jedoch im Herzen nicht wirklich gut ist, dann kannst du das Böse von ihr spüren und du hast Böses gelernt. Daher kann die zwangsweise Umerziehung durch Arbeit die Natur eines Menschen nicht ändern. Falun Dafa dagegen kann einen Menschen grundlegend ändern, ihn für immer dem Guten zuwenden und ihn dazu bringen, dass er sich immer nach Güte sehnt und danach Ausschau hält. Nachdem ich das gesagt hatte, hörten die Gefangenen mit dem Streiten auf und waren freundlicher zueinander. Bevor ich selbst in der Haftanstalt war, hatte ich die Geschichten von vielen Praktizierenden gehört, wie sie Dafa den Gefangenen näher brachten und wie leicht es sei, in einer Gefängnisumgebung die eigene Ebene zu erhöhen. Als ich jedoch selbst dort war, wunderte ich mich, wie das ein Ort sein konnte, an dem ein Praktizierender bleiben konnte. Die Gefängnisse sind voller schmutziger Worte und Dreck von den Gedanken und dem Verhalten der Gefangenen. Daher klärte ich sie über die wahren Umstände auf und erzählte ihnen über meine Kultivierungserfahrungen im Dafa. Doch einige von ihnen stellten mir nur Fragen, um die Zeit totzuschlagen. Da dachte ich, wie kann ich zu jedem über Dafa reden, als ob es eine ganz gewöhnliche Sache ist? Ist das nicht eine Blasphemie gegenüber dem Dafa? So blieb im gesamten Verlauf meiner Haft mein Denken über die Verbreitung von Falun Dafa im Gefängnis vernünftig. Und außerdem, wie konnte ein solch schmutziger Ort gut sein für die Kultivierung von uns Praktizierenden? Ich hatte den starken Gedanken, dass ich dort sofort weggehen und das tun sollte, was man für Dafa machen soll. Sobald ich in der Haftanstalt angekommen war, bat ich die Wärter um Erlaubnis, die Übungen zu praktizieren. Sie verboten es und instruierten den Zellenältesten, mich zu überwachen. Ich hatte keine Eile wegen der Übungen und nutzte die Gelegenheit, um mit den Wärtern über Falun Dafa zu reden. Ich erklärte ihnen die Essenz der Dafa-Kultivierung. Ich zerschlug ihr Denken und ihre Anschauungen, die auf verschiedene Weise vom Bösen gebildet worden waren. Ich berichtigte alles, was in ihrem Denken nicht aufrichtig war, und regte ihre gute Seite an. Damals hatte ich den Gedanken, dass ich das Böse in ihrem Denken mit dem reinsten und gütigsten Zustand meines Denkens niederschmelzen würde. Wenn sich viele Wärter um mich versammelt hatten, klärte ich sie oft über die wahren Umstände auf und regte mit meiner guten Laune und meiner Hingabe zur Güte ihre Güte an. Langsam veränderten sich alle, sogar der Polizist, den die Gefangenen hassten und den sie als den Bösartigsten einschätzten. Er sagte zu mir, »Du kannst in meiner Schicht 10 Minuten praktizieren, aber nicht länger.« Ich antwortete, 10 Minuten reichen nicht einmal für den Anfang.« »Dann 15 Minuten.« Ich lächelte. Ich wusste, dass ich nicht mehr weiter diskutieren musste. Sie veränderten sich. Und es gibt keinen Unterschied zwischen einem Versprechen für 15 Minuten und für eine Stunde. Da ich immer zufrieden aussah, forderten mich die Wärter auf, dass ich vor den Gefangenen nicht lächeln sollte, weil sie Angst hatten, sie könnten dann mit den Gefangenen nicht mehr gut umgehen. Ich sagte zu ihnen, dass ich ein optimistischer Mensch sei, der sich im Dafa kultiviert und dass dies meine wahre Natur sei. Da ich immer froh aussah, wenn ich mit den Polizisten sprach, hatten die Gefangenen Angst, dass ich eine spezielle Verbindung zur Polizei hätte. Denn die Gefangenen, sogar diejenigen, die körperlich sehr stark waren, durften mit den Polizisten nur mit gesenktem Kopf sprechen und lächeln ging schon gar nicht. Mit derartigen Dingen wurde ihre Überwachung zu einer Formalität, die nichts brachte. Wenn ich die Übungen praktizierte, halfen mir sogar die Polizisten. So konnten die Gefangenen überhaupt nicht verstehen, was ich im Schilde führte. Später gab es Anweisungen von den Vorgesetzten, dass ich strenger überwacht werden müsse. Die Wärter baten mich darauf hin, dass ich Dafa nicht unter den Gefangenen verbreiten sollte. Ich sagte, solange man mich nicht fragt, sage ich niemandem etwas. Ich wusste, dass Menschen neugierig sind und mich schon fragen würden. Außerdem hat Falun Dafa eine gewisse Würde und man posaunt es nicht einfach überall herum, als ob es etwas ganz Gewöhnliches wäre. Die Wärter instruierten daraufhin, die Gefängnisaufseher in den Zellen zu verkünden, dass niemand Fragen über Falun Gong stellen dürfe. Ich sagte wirklich nichts und dachte die ganze Zeit bei meiner Arbeit an Dafa, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. 18 Stunden pro Tag arbeitete ich ruhig mit einem Lächeln, ohne ein Wort zu sagen. Am nächsten Tag berichtete der Zellenälteste den Wärtern, dieser Mensch hat eine zu große innere Stärke. Solange er schweigt, können wir alle nicht sprechen. Ich fühlte mich weder innerhalb noch außerhalb der hohen Gefängnismauern unter Druck. Denn ich wusste ganz klar, dass ich dort weg musste. Meine Gedanken waren ruhig wie stilles Wasser, aber so frei, wie ich es bestimmte. Nichts konnte mein Denken beeinflussen. Ich sagte zu den Gefangenen, ihr wisst alle nicht, wie lange eure Haftstrafe dauert, während ich mein Schicksal ganz in meinen eigenen Händen halte. Eigentlich müsste ich nur sagen, ich werde nicht mehr praktizieren, und dann würden sie mich freilassen. Weil ich mich weigere, das zu sagen, bin ich hier eingesperrt. Jedes Wort, das ich sagte, und alles, was ich tat, erntete den Respekt der Polizisten und der Gefangenen. Niemand meldete mich, wenn ich praktizierte. Nach einem Monat wurde ich freigelassen. Als ich ging, wagte der Wärter nicht herüberzukommen, weil er Tränen in den Augen hatte. Der Zellenälteste war betrübt, dass er die letzte Mahlzeit nicht mit mir eingenommen hatte. Ich schrieb die Artikel des Lehrers, die mir in Erinnerung geblieben waren, nieder und gab sie ihm. Als ich zurück zur Wache kam, wurde ich aufgefordert, etwas über meine Haltung zu Falun Gong niederzuschreiben. Ich sollte schreiben, warum ich in der Haftanstalt die Übungen praktiziert und warum ich Dafa im Gefängnis verbreitet hatte. Ich sah ganz klar ihre schlechte Absicht. So schrieb ich meine Gedanken über Dafa auf und weigerte mich, sonst noch etwas zu schreiben. Sie lasen es durch und erklärten, dass es nicht akzeptiert werden könne. Sie sagten auf eine unflätige Weise, es sei unvernünftig von mir zu wagen, so etwas zu schreiben. Sie würden mich zu 3 Jahren Zwangsarbeit zur Umerziehung verurteilen. Sie erklärten, dass es nicht akzeptabel sei und gaben mir das Blatt zurück, damit ich es neu schrieb. Ich hatte keine ihrer Argumente in mir und lehnte in Gedanken all ihre Worte ab. Ich dachte, dass ihre Aufforderung zum Umschreiben bedeutete, dass ich nicht mit genügend Entschlossenheit und Beständigkeit geschrieben hatte. So schrieb ich als Einleitung, ich denke, dass Falun Dafa der großartigste Kultivierungsweg eines aufrichtigen Fa ist, der je in der Geschichte bekannt war. Beim Schreiben konzentrierte ich mich von ganzem Herzen auf diese Worte. Das war meine Antwort auf das Böse. Sie ließen mich sofort frei. Im vergangenen Oktober forderten mich die Leiter des Büro 610 der Provinz zu einem Gespräch mit ihnen auf. Ich behandelte sie jeden Augenblick mit einem aufrichtigen Glauben und mit Weisheit. Als sie den Namen des Meisters unhöflich zitierten, sagte ich vernünftig und ruhig, aber auf eine vollkommen unerschütterliche Art zu ihnen, Sie müssen meinem Lehrer Respekt entgegenbringen. Das ist Grundlage für unser Gespräch. Sonst können wir nicht mehr weiter miteinander reden. Sie starrten mir in die Augen, erkannten meinen unerschütterlichen, aufrichtigen Glauben hinter meiner Gelassenheit und änderten ihre Vorgehensweise. Obwohl wir alle fröhlich miteinander sprachen und lachten, war es in Wirklichkeit ein Kampf, um zu sehen, wer weiser und mutiger war. Jedes Wort war wie das Glitzern und Blitzen von Dolchen und Schwertern. Jedes Wort war eine Falle. Auf diese Art und Weise sprachen sie den ganzen Tag lang mit mir. Ihr letztendliches Ziel war, mein Hauptbewusstsein zu betäuben und das zu bekommen, was sie von mir brauchten. Doch von Anfang an war ich mir ihrer wahren Absicht vollkommen bewusst und schaffte es, ihre Intrigen und Machenschaften mit der Weisheit, die Dafa uns gab, aufzulösen. Bei diesem ruhigen Gespräch gab es zahlreiche Drohungen, doch ich drückte nur meinen aufrichtigen Glauben an Dafa aus. Am Ende konnten sie weder eine Lücke noch sonst irgendetwas finden, was sie benötigten, und so mussten sie aufgeben. Dann sagte ich ruhig zu ihnen, »Solange sie noch ein wenig guten Willen haben und ihre Einstellung gegenüber Falun Dafa korrigieren, werden wir Dafa-Praktizierende ihnen die Errettung anbieten.« Sie konnten nicht anders, als mir ihre Dankbarkeit auszudrücken. Später ging ich zu der Wohnung einer Praktizierenden in einer anderen Stadt. Ihr Mann ist eine Autorität auf einem bestimmten wissenschaftlichen Gebiet und Doktorvater. Nachdem er einige meiner Erfahrungsberichte gelesen hatte, zeigte er sich mir gegenüber sehr respektvoll. Er machte für mich das beste Schlafzimmer und sein Studierzimmer frei, wo ich viele Erfahrungsberichte in einer ruhigen Umgebung schrieb, um Dafa zu bestätigen. Er selbst war in einen kleineren Raum mit schlechter Lüftung umgezogen, wo er an Entwicklungsplänen für sein Fach arbeitete. Viele Praktizierende konnten das nicht verstehen und bemerkten, als wir bei ihm zu Hause waren, hatte er sich nicht so verhalten. Ganz egal, wer hinkam, er ließ denjenigen in dem stickigen kleinen Zimmer übernachten. Eigentlich ist es schwer zu glauben, dass er zu dir so gut war und dir das beste Zimmer gab. Meine Erfahrung ist, wenn man vor anderen Menschen stets die Vernunft, die Weisheit und die Gelassenheit eines Dafa-Schülers sowie die Würde von Dafa zum Ausdruck bringt, wird in den Menschen unweigerlich Ehrfurcht vor Dafa entstehen. Er war so gut zu mir, weil sich die Weisheit und die Würde des Dafa in mir manifestierten. Obwohl ich mich in seinem Fachgebiet nicht auskenne, habe ich ihn mit der Weisheit, die mir Dafa verliehen hat, dazu angeleitet, sein Fachgebiet aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ich sagte, »Professor, ich verstehe nichts von Ihrem Fachgebiet, aber was ich gerade dargelegt habe, ich glaube, dass keiner Ihrer Doktoranden ein so tiefgreifendes Verständnis davon hat, nicht einmal Sie selbst verfügen über eine derart weitreichende Denkweise, und all diese Weisheit stammt vom Dafa.« Ich sagte auch noch scherzhaft, »Professor, Sie sollten mir einen Doktortitel verleihen.« Der Professor lachte und sagte, er werde sich auf jeden Fall eingehend mit dem Buch Juan Falun beschäftigen.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht aus China. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.